SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mein Name ist Simon Dörr. Guten Tag. Gerade trifft sich die Rammstein-Kontaktgruppe auf der Militärbasis in der Westpfalz. Diese Gruppe besteht aus den wichtigsten Unterstützern der Ukraine, zu denen auch Deutschland gehört. Inhaltlich wird es um weitere Hilfen für die Ukraine gehen. Normalerweise kommen zu diesem Treffen Verteidigungsminister oder ihre Staatssekretäre zusammen. Diesmal ist das Treffen noch hochkarätiger besetzt. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist dabei und ruft zur Entschlossenheit auf, wie Mario Kubina berichtet.
Was ein Land jetzt brauche, sei die Entschlossenheit der Partnerstaaten und die nötigen Mittel bei der Abwehr russischer Luftangriffe, schreibt der Staatschef im Online-Dienst X. Aus seiner Sicht ist es entscheidend, dass alle angekündigten Waffen auch geliefert werden und die ukrainischen Soldaten an der Front erreichen. Und Selenskyj wünscht sich Entscheidungen, die auf lange Sicht tragen und das Land näher an einen gerechten Frieden bringen, wie er es formuliert. Damit meint der ukrainische Präsident einen Frieden zu Bedingungen, die nicht der Angreifer Russland diktiert. Auf dem US-Stützpunkt Rammstein trifft Selenskyj unter anderem Verteidigungsminister Pistorius. Am frühen Nachmittag ist dann ein Gespräch mit Kanzler Scholz in Frankfurt am Main geplant.
Dass sich Selenskyj selbst in die Gespräche einmischt, halten Fachleute für ein Zeichen, wie ernst er die militärische Lage in seinem Heimatland einstuft. Verteidigungsexperte und Oberst AD Richter sagte NDR Info, dass er die deutschen Zusagen zur Unterstützung für glaubhaft hält.
Ich denke, was Selenskyj im Moment treibt, ist etwas anderes. Das ist die prekäre Lage an der militärischen Front in der Ukraine. Aber es ist auch vielleicht der politische Horizont. Wir haben Anfang November Präsidentschaftswahlen in den USA. Das kann die politische Ausgangslage für Selenskyj ganz erheblich verändern. Und er will sicherstellen, dass der größte Geber in Europa, nämlich Deutschland, weiterhin fest an der Seite der Ukraine steht.
Details zu den Ergebnissen des Treffens in der Westpfalz werden wohl am frühen Nachmittag bekannt werden. Und was sonst aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wichtig ist, hören Sie gleich hier im Fokus Südwest. Die deutsche Außenministerin Baerbock ist momentan im Nahen Osten unterwegs, wegen des zweiten Krieges, der hier in Deutschland viele beschäftigt. In Tel Aviv hat sie sich mit ihrem israelischen Amtskollegen Katz getroffen und nach eigener Aussage Warnsignale angesprochen. Welche Warnsignale das sind, weiß Björn Dahke.
Die Geduld der internationalen Partner mit Israel schwindet. Regierungen in der Region geraten innenpolitisch unter Druck. Und der Militäreinsatz der israelischen Armee im Westjordanland könnte neue Gewalt auslösen. Wie Katz darauf reagiert hat, ist nicht bekannt. Baerbock trat nach dem Gespräch allein vor die Mikrofone. Vor dem Gespräch mit dem israelischen Verteidigungsminister Gallant sagt die deutsche Außenministerin, ihr geht es um die Sicherheit der Menschen in Israel, nicht um die Sicherheit der Regierung oder einzelner Mitglieder. Gallant ist einer der lautesten Kritiker innerhalb der Regierung. Das Treffen mit ihm soll auch ein Signal senden an Ministerpräsident Netanyahu, der ein Abkommen über einen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung der Geiseln bisher ablehnt.
Jetzt geht es für Baerbock weiter ins besetzte Westjordanland, um zu verhindern, dass die Gewalt aus Gaza auch dorthin überschwappt und um die palästinensische Autonomiebehörde zu stärken, wie sie sagt. Nach dem versuchten islamistischen Terroranschlag in München hat sich der bayerische Innenminister Herrmann heute im Bayerischen Rundfunk noch einmal dazu geäußert. Der mutmaßliche Attentäter war den Behörden in Österreich bekannt. Mittlerweile hat die österreichische Polizei Familie und Freunde des getöteten 18-Jährigen vernommen und seine Wohnung durchsucht. Was daraus aus Herrmanns Sicht für Bayern folgt, hat Gerhard Brack zusammengefasst.
Der von der Polizei erschossene 18-Jährige gehöre zum islamistischen Umfeld, so Innenminister Joachim Herrmann im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Österreichs Polizei und Justiz hätten daraufhin ein Waffenverbot gegen den Mann verhängt. Die Waffe, die der junge Österreicher mit bosnischen Wurzeln in München einsetzte und mit der er das Feuer auf Polizisten eröffnet haben soll, war älterer Bauart. Der Täter habe sie erst in den letzten Tagen gekauft. Der Verkauf einer solchen Waffe wäre so bei uns nicht zulässig gewesen, erklärte der bayerische Innenminister. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter einen konkreten Anschlagsplan hatte. Zum bevorstehenden Oktoberfest sagte Herrmann, die Sicherheitsmaßnahmen seien in den vergangenen Jahren dauernd verstärkt worden. Die Lage werde nun weiter genau beobachtet.
Fokus Südwest.
Heute vor 4 Wochen ist in der Moselgemeinde Kröf ein Hotel eingestürzt. Bei dem Unglück wurden 9 Menschen in den Trümmern verschüttet. 7 konnten gerettet werden, 2 Menschen starben. Etwa 250 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der war anstrengend und emotional. Jetzt, einen Monat später, sitzt der Schock noch tief, sagt SWR-Reporter Sebastian Grauer. Er weiß, wie es jetzt weitergeht, auch mit den Ermittlungen nach der Ursache.
Ja, aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein Gutachter soll bis Ende September sich noch die Unfallstelle vor Ort anschauen, alles genau unter die Lupe nehmen, jeden Stein umdrehen, wenn man so will. Dann soll es laut Staatsanwaltschaft aber noch einmal dauern, bis das endgültige Gutachten vorliegt. Also kurz gesagt, die Ermittlungen laufen, dauern an. Wann Ergebnisse vorliegen werden, ist derzeit noch unklar.
Im Ort ist der Hoteleinsturz auch weiter das beherrschende Thema, sagt der erste Beigeordnete in Kröf, Martin Rolf.
Egal bei welcher Veranstaltung, die Kröver treffen sich und dann wird automatisch über dies und das geredet und das Hotel ist eigentlich immer wieder Mittelpunkt der Gespräche. Und dann wird natürlich auch, was logisch ist, viel spekuliert, woran hat es jetzt gelegen, warum ist das Ganze passiert. Die Kröver Bürger interessiert das natürlich.
Hier wird es laut Staatsanwaltschaft noch einige Zeit dauern, bis es dazu gesicherte Erkenntnisse gibt. Seit heute Morgen macht eine SWR-Recherche die Runde, nach der die Deutsche Bahn die Digitalisierung ihrer Schieneninfrastruktur stoppen will. Statt das Streckennetz in Deutschland wie geplant zu digitalisieren, will die Bahn jetzt kaputte Stellwerke durch analoge Technik aus den 1990er Jahren ersetzen, heißt es. Betroffen davon ist nach SWR-Informationen auch die Schnellfahrstrecke zwischen Köln, Montabaur und Frankfurt. Sie führt durch den Westerwald. Eigentlich sollte dort bis 2028 das moderne europäische Zugsicherungssystem ETCS eingerichtet werden. Konstantin Plecking weiß, was das bringt.
Mit diesem neuen digitalen System könnte die Schnellstrecke laut Bahnexperten effektiver genutzt werden. Außerdem gäbe es wahrscheinlich weniger Verspätungen. Der Ausbau der Schnellstrecke über Montabaur mit ETCS war von der Bahn deswegen immer als wichtiger Schritt für eine moderne Bahn bezeichnet worden. Aktuell fahren die Züge dort mit einem System aus den 1970er Jahren. Der Grund für die Entscheidung, den Ausbau zu stoppen, ist den SWR-Recherchen zufolge fehlendes Geld und Personal. Durch den Stopp könnten mehr Ressourcen in die geplante Generalsanierung gesteckt werden.
Die Bahn hat Berichte über die SWR-Recherche zurückgewiesen. Man halte an der Digitalisierung fest, das sagte der Konzern der Nachrichtenagentur AFP. Es sei das größte Digitalisierungsprojekt der Schiene in Europa. Derzeit wird der Bahnknoten Stuttgart digitalisiert. Auf dieses Pilotprojekt soll der bundesweite Ausbau der Technik folgen. In Baden-Württemberg gehen an diesem Wochenende die Sommerferien zu Ende. Deswegen dürfte es auf den Autobahnen voll werden. Sebastian Frisch aus dem SWR-Verkehrsteam hat ein paar Tipps für alle, die am Wochenende mit dem Auto unterwegs sind.
Wer um die richtig langen Staus einen Bogen machen will, der kommt morgen am späten Nachmittag noch relativ gut durch oder ganz früh am Sonntag. Ansonsten wird das eine sehr zähe Geschichte. Los geht's schon heute ab dem frühen Nachmittag. Voll wird's auf den bekannten Strecken, also zum Beispiel rund um Stuttgart oder an der Großbaustelle bei Pforzheim. Staus wird's auch geben bei Mühlhausen bzw. bei Hohenstadt auf der A8, wo es jeweils von 3 auf 2 Spuren geht. Auch die A7 zwischen Ulm und Füssen wird überlastet sein. Das ist ja die klassische Route in die Berge bzw. aus den Bergen raus.
Pünktlich zum Ende der Sommerferien hat auch der Stuttgarter Flughafen eine Bilanz des Sommers gezogen. Katharin Freudenberger hat sie zusammengefasst.
Schon der Start in die Sommerferien sei ein Erfolg gewesen. Wie üblich seien hier besonders viele Menschen abgeflogen. Am häufigsten nach Palma de Mallorca in Spanien und Antalya in der Türkei. Die meisten Flüge, jeweils 270, habe es im August gegeben. Allerdings waren das laut Flughafen voraussichtlich noch nicht die Tage mit dem größten Verkehrsaufkommen. Voller werde es für gewöhnlich nochmal im Herbst, wenn Geschäftsreisende und Urlaubsreisende gleichzeitig unterwegs sind.
Für die einen ist damit die schönste Zeit des Jahres langsam rum. Für mehr als 300 Hackerinnen und Hacker beginnt sie heute erst. In Mannheim startet nämlich ein Hack-Festival. Bis Sonntag geht es dabei ums Programmieren energiefreundlicher Software, berichtet Philipp Behrens.
Die Hacker teilen sich in Fünfergruppen auf und beschäftigen sich dann jeweils mit einer ganz bestimmten Herausforderung, einer sogenannten Challenge. Gestellt werden diese Challenges von Unternehmen wie SAP oder auch der Schwarzgruppe. Gesucht werden zum Beispiel Lösungen für möglichst optimale Lieferketten, denn das hilft nach Angaben der Veranstalter, CO2 einzusparen. Die besten Lösungen haben gute Chancen, von den Unternehmen dann in der Praxis angewendet zu werden. Das Hackfestival ist darüber hinaus auch eine große Jobbörse.
Und dann war da noch
Fußballstar Cristiano Ronaldo, dessen Überheblichkeit gestern nochmal einen ordentlichen Schub bekommen haben dürfte. Im Nations League-Spiel gegen Kroatien hat er gestern nämlich sein 900. Tor gemacht. Damit hat er in seiner Karriere so viele Tore geschossen wie niemand vorher. Im 213. Länderspiel war es das 131. Tor für Portugal. Auch das ist Rekord. Und um noch eine weitere Zahl mit einzubringen, Ronaldo hatte sein erstes A-Team-Spiel vor 22 Jahren. Bedeutet, im Durchschnitt hat er 40 Tore pro Jahr geschossen. Zum Vergleich, der erste FSV Mainz 05 hat es in der vergangenen Bundesliga-Saison mit vereinten Kräften nur auf 39 Tore gebracht. Falls Ronaldo also noch einen Club für den Abschluss seiner Karriere sucht, wäre das zumindest eine einseitige Win-Situation.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.